Dieser Podcast richtet sich an UnternehmerInnen, EntscheiderInnen und VerantwortungsträgerInnen, die in komplexen Zeiten Orientierung suchen. Dies weniger durch mehr Informationen, sondern vielmehr durch innere Klarheit. Anima Mundi verbindet Körper, Geist und Seele als Grundlage wirksamer Selbstführung. Heute sprechen wir über Reinräume, über Orte, an denen Präzision, Klarheit und Reinheit entscheidend sind. Und vielleicht ist genau das die Parallele, dass auch Führung solche Räume braucht. Ich freue mich heute sehr auf eine Unternehmerin, die genau in dieser Welt tätig ist. Stefanie Ruth, CEO der Reinraum Ordner GmbH, ein familiengeführtes Unternehmen, gegründet 1985 von Josef und Brigitte Ordner, das heute europaweit als Vorreiter in der Reinraumtechnik gilt. Was mich fasziniert, es geht hier nicht nur um Technologie, sondern um den Schutz von Gesundheit, um Verantwortung und um die Gestaltung von Zukunft. Von Pharma über Gesundheitswesen bis hin zur Lebensmittelindustrie und Hightech-Fertigung, Reinraumtechnik ist eine Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Und ich freue mich riesig, heute hier eben Stefanie Ruth begrüßen zu dürfen. Liebe Stefanie, schön, dass du da bist.
Danke, freut mich auch sehr.
Wenn wir bei diesem Bild bleiben, was bedeutet Reinheit für dich über die Technik hinaus?
Also wir haben das für uns ja mal so definiert, dass unser Unternehmen dafür gegründet ist, um den Schutz des Lebens eigentlich sicherzustellen. Also alles, was wir tun in unserem Umfeld, schützt das Leben. Also nicht nur die Gesundheit von einem Menschen, sondern auch von einem Tier, von Pflanzen. Grundsätzlich unser Ansatz, den Schutz des Lebens. Dafür sind wir da. Und das ist auch Reinraumtechnik.
Der Schutz des Lebens, wie dürfen sich vielleicht, darf ich die überhaupt von Anfang an einmal ersuchen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was heißt Reinraum eigentlich genau?
Also Reinräume sind besondere Orte, an denen es entweder mikrobiologisch sehr, sehr rein ist oder auch partikulär. Partikel sind halt sozusagen Lebewesen, die vielleicht auch schon abgestorben sind. Die Partikel spielen im Halbleiterbereich eine ganz große Rolle. Und die Mikrobiologie, die trifft sehr viele von uns, wenn wir zum Beispiel ins Krankenhaus gehen. Im Krankenhaus wollen wir halt keine Infekte haben oder keine Infekte, die wir zusätzlich dazu bekommen, sondern wir wollen wirklich wieder gesund herausgehen. Und da geht es um Mikrobiologie, um Hausflora, um Viren, um Bakterien, um all das. Und wir in der Reinraumtechnik sorgen dafür, nicht, dass alles abgetötet ist, das ist ganz, ganz wichtig, sondern in der Reinraumtechnik geht es darum, dass wir die richtige Sterilität am richtigen Ort schaffen. Weil auch das, was wir zum Beispiel in all unseren Jahren herausgefunden haben, ist, dass wenn wir zu viel Sterilität erzeugen, dass das genau kontraproduktiv ist. Also Mikroorganismen sind ja auch Lebewesen und Lebewesen verändern sich, können sich anpassen, so wie wir Menschen auch oder hoffentlich auch. Und es geht wirklich darum, dass man den Mikroorganismus nicht dazu zwingt, sich irgendwelche Abwehrstrategien herbeizusehnen eigentlich.
Kann man das vergleichen wie mit einem Antibiotikum, wo man sagt, man wird dann resistent?
Genau.
Wie seid ihr da drauf gekommen? Das ist spannend. Oder wie kann man das richtige Maß finden?
Ja, das richtige Maß ist immer eine Frage. Gell? Mhm. Wie wir da drauf gekommen sind, wir haben vor, also ich schätze ungefähr 15, 20 Jahren, ganz eine spannende Studie gemacht, gemeinsam mit der TU in Graz, mit der Frau Dr. Berg. Und die Frau Dr. Berg ist eine der führenden Mikrobiologinnen, die wir in Österreich überhaupt haben. Auch in Deutschland ist sie sehr, sehr bekannt, ist eigentlich gebürtig stammend aus Deutschland. Und die Frau Dr. Berg hat eine Studie gemacht in unserem Auftrag und hat herausgefunden, dass wenn man die Kommunikation von Mikroorganismen unterbindet, dass man dann, dass das Lebewesen, also der Mikroorganismus, überhaupt keine Notwendigkeit hat, sich resistenter zu machen, also zu schützen. Und gleichzeitig verhindert es aber, dass es nachher an Krankheiten zum Beispiel übertragen werden. So, und eine der besten Mittel, das haben wir auch damals herausgefunden, ist eigentlich nicht Sterilität, sondern ein extrem starker Knoblauchgeruch. Mhm. Also Mikroorganismen mögen diese ganz, ganz extrem starke Knoblauchgerüche nicht und verbinden sich dann einfach nicht und können damit auch gewisse Krankheiten gar nicht übertragen. So, jetzt ist das heute praktisch nicht gut umsetzbar, eh klar. Jetzt müssen wir da halt ein paar Ableitungen machen. Und etwas, was wahrscheinlich ganz, ganz wichtig ist für den Hausgebrauch auch, zu Hause alles steril zu schaffen, ist wirklich kontraproduktiv. Mhm. Aber wir brauchen Plätze, gerade wenn man zum Beispiel sozusagen am offenen Körper operiert wird, dort muss es möglichst rein sein. Und da sorgen wir mit unserer Technik, dass Luft zum Beispiel steril ist, dass Räume steril sind, soweit man es halt einfach auch steril nennen kann. Aber ja, dafür sorgen wir mit unseren Technologien. Wir bauen dafür Anlagen. Mhm. Gerade zum Beispiel heute, wenn jemand in Österreich Krebspatient ist, dann hat er mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird das Medikament, das er bekommt, in einer Ordneranlage produziert.
Das ist ja mega spannend. Das heißt, die Medikamente, nur jetzt möchte ich auf den Knoblauch zurückkommen, weil da hat man früher immer gesagt, Knoblauch ist gesund, aber man macht einsam, weil man ja wirklich da den Geruch hat.
Kennst ja, du das passt eh alles zusammen.
Wie kennt ihr das dann fast wahrscheinlich sogar chemisch, biologisch oder nachmachen künstlich? Oder wenn das so ein...
Also da versuchen wir jetzt schon, das ist echt schon ein ganz ein langes und altes Forschungsprojekt von uns, dass wir versucht haben, eben genau Bakterien und Keime zu generieren, die diesen Knoblauchgeruch nachbilden, aber sozusagen gleichzeitig die Verbindung verhindern und vielleicht nicht ganz so extrem riechen. So, ist uns aber bis jetzt, also ja, im Labormaßstab können wir das heute schon, aber für industrielle Zwecke überhaupt noch nicht anwendbar.
Also noch im Versuchsstadium sozusagen.
Ja.
Okay. Gibt es für dich als so, ich habe jetzt überhaupt nur gesagt, ich habe sie mehr Unternehmen, ich habe nur eines erwähnt, Entschuldigung, vielleicht magst du noch sagen, was ihr noch alles habt, du bist ja an mehreren Seiten tätig.
Naja, die Ordnergruppe, es ist die Ordnergruppe, die besteht eben aus mehreren Unternehmen, ein Unternehmen, das sich eben genau auf den Apparatebau spezialisiert, eben zum Beispiel für Krankenhäuser, für produzierende Pharmaunternehmen, wo wir eben Anlagen bauen, die wiederum Sterilität einfach erzeugen und wo dort auch das Medikament dann produziert wird. Mhm. Dann gibt es ein Unternehmen, das sich einfach grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt der Lüftungstechnik, also alles, was mit Lüftung, bei uns nennt sich das halt einfach auch Hookup zum Beispiel, beschäftigt. Die sind mehr ausgerichtet darauf, den Halbleiterbereich zu unterstützen. Nämlich auch dort brauchen wir sterile Umgebungen, weil auf einem Chip beispielsweise darf halt einfach gar kein Partikel landen, weil das wäre eine riesengroße Katastrophe, dann funktioniert der nicht mehr. Da ist die Mikrobiologie wieder nicht mehr so wichtig, aber der Partikel ist wichtig. So, und dann gibt's noch ein Unternehmen, das sich eben genau, das nennt sich dann Humbiotik, die sich genau mit den Raumumgebungen, eben mit solchen Forschungsprojekten, wie eben vorher beschrieben, beschäftigt.
Und da bist du überall, wenn man so locker sagen kann, der Head und ganz oben und zuständig, dass alles funktioniert.
Naja, nicht in jedem Unternehmen bin ich jetzt ganz oben. Ja, natürlich, es ist eine Holdingstruktur und die Holding wird geführt, jetzt in dem Sinne auch von mir. Mhm. Und drüber gibt es bei uns auch nochmal den Familienbeirat und der Familienbeirat berät auch die Holding bzw. die einzelnen Unternehmen. Aber ja, natürlich, das ist bei uns, ist es in ganz vielen Fällen einfach eine Teamarbeit.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir haben ein bisschen mehr als 200 Mitarbeiter jetzt, die wir selber beschäftigen. Und dann haben wir halt, je nachdem, wie es gebraucht wird, durchaus noch einmal ein paar Partnerunternehmen, mit denen wir einfach gut und sehr lange schon zusammenarbeiten.
Was würdest du jetzt sagen, deine Eltern sehen ja das, was sie früher einleitend gesagt haben, die Brigitte und dein Papa, der Josef Ordner, die das ja gegründet haben, das Unternehmen. Und seit wann hast du das jetzt übernommen?
Also wir haben an der CEO-Rolle für eines der Unternehmen, bin ich glaube seit 6 Jahren, 7 Jahren, so irgendwas. Und wir haben letztes Jahr auch wir haben das sehr lange vorbereitet, wir haben 4 Jahre vorbereitet und haben letztes Jahr noch auch den Eigentümerübergang auch gemacht.
Ah, okay. Das heißt, du verantwortest jetzt 200 Mitarbeiter, kann man sagen, als Frau, du bist ja auch Mutter, bist verheiratet. Man sagt ja jetzt, ja, nicht nur mein Mann sagt, sondern die Forschung sagt, Frauen sind, die sagen eigentlich die besseren Führungskräfte. Hat das dein Papa schon gewusst oder warum hat das dir gegeben oder wie hat sich das entwickelt? Vielleicht magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz ein bisschen einen Einblick geben.
Keine Ahnung, ob Frauen die besseren Führungskräfte sind, das würde ich jetzt so nicht per se unterstreichen, weil ich auch glaube, es gibt schon einen Grund, warum es Männlein und Weiblein gibt auf dieser Welt. So. In manchen Situationen führen Frauen anders, ja. Und in manchen Situationen Männer anders, aber per se, glaube ich, ist das ein Klischee. Es geht nicht darum, ob es eine Frau besser führt oder ein Mann besser führt. Ich glaube, es ist die Frage, ob man am richtigen Platz ist. Das ist eher die Frage. Ist, wenn man von Führung spricht, ist das Umfeld das, was ich leisten kann als Führungskraft? Und da ist es keine geschlechterspezifische Frage, meiner Meinung nach. Und warum mein Vater mir das übergeben hat, oder keine Ahnung, das müsste man jetzt ihn fragen. Ich finde die Geschichte trotzdem immer so bezeichnend. Zu meinem 40. Geburtstag, da haben wir nochmal ganz eine kleine Gruppe eingeladen gehabt und mein Vater hat an meinem 40. Geburtstag mir das Unternehmen übergeben. Hat vorher nicht gesagt, du pass auf, das werde ich jetzt machen und tun und wie auch immer. Und hat gesagt, so und jetzt, das ist mein Geschenk.
Das ist eine Überraschung zum Geburtstag.
Ja, genau. Ja. Und da war ich im ersten Moment schon einmal ein bisschen überfordert damit, weil ja, natürlich hat man mitgearbeitet, kriegt das auch immer so ein bisschen mit, aber war nicht so per se jetzt, also die Gestik an sich war riesengroß und war sozusagen auch etwas, mit dem ich erst einmal ein bisschen so mich anfreunden habe müssen. Und irgendwann ist mir das dann bewusst geworden, weil natürlich ist es immens viel Verantwortung, und irgendwann ist mir dann bewusst geworden, nein, die Verantwortung ist es auch, aber es ist vor allem ein Geschenk. Und dieses Geschenk muss man auch als Geschenk sehen. So, und jetzt hat man genau 2 Möglichkeiten. Entweder sagt man, ja super, jetzt packe ich das Backel da aus und schaue, was drinnen ist und dann, ja, schön war's. Oder man beginnt zu gestalten. Und ich glaube schon, dass ich, also mache ich grundsätzlich gerne, ich habe viel mehr Freude daran, aus etwas zu gestalten, etwas zu machen, etwas weiterzuentwickeln. Das ist so ein bisschen meine... es ist so meine Mentalität. Und deswegen habe ich mich dann auch gefreut und wir haben beide einen gewissen Weg miteinander machen müssen, weil ich natürlich anders gestalte als er. Und jetzt haben wir, glaube ich, ganz einen guten Weg miteinander gefunden.
Was würdest du sagen, wenn du sagst, also ihr seid noch gemeinsam tätig, der Papa ist sozusagen als Beirat noch da, oder wenn ich es richtig verstehe. Wie war das für dich, wie du übernommen hast? Weil mir ist einfach wichtig, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ja da was mitnehmen und du sie inspirieren kannst und das kannst du definitiv mit dem, was du da erlebst und erleben darfst. Was sind da so die Punkte, wenn du sagst, der 40. Geburtstag, dann ist es da übergeben worden, es ist ein Geschenk, auspacken und trotzdem, wie bist du da mit deinen Ängsten umgegangen, mit den Zweifeln, was war der Mindset da, wie hast du dich dann dafür entschieden, was war da?
Also ich denke, egal ob das ein großes, kleines, mittleres, dickes, dünnes Unternehmen ist, komplett egal, es ist immer eine Frage, oder zu mich, für mich ist es, wenn du Eigentum lebst und auch für uns ist Familie sehr wichtig und auch Familie unter einen Hut bringen willst, dann ist es ganz wichtig, dass der Partner entsprechend mitziehen kann und will auch. Alleine ist es sonst nicht möglich, sonst ist irgendetwas, bleibt dann meistens auf der Strecke, du musst dich entscheiden. Und diese Entscheidung, da bin ich sehr dankbar dafür, mein Mann hat mich nie vor die Entscheidung gestellt. Der hat nie gesagt, du musst dich entscheiden, Familie oder. Der hat immer gesagt, pass auf, das machen wir. Egal, was das ist, also wir sind ja als Firma Ordner ein Projektgeschäft, das ist halt, manchmal geht es ganz super und manchmal sind ganz schwierige Zeiten, so wie überall auf dieser Welt. Und in dem Sinne braucht man, oder ich persönlich brauche durchaus den zweiten starken Partner zu Hause, der auch sagt, du pass auf, jetzt ist einmal die Zeit so, das schaffen wir schon, oder umgekehrt auch, das ist regulativ, wenn es ganz gut geht und man eh die Sterne oben am besten angreifen kann, gell, und eh glaubt, jetzt ist alles wunderbar. Er sagt, na, pass auf, jetzt, da mal gleich wieder nachdenken, was passiert jetzt. Also du brauchst einfach jemanden, der regulierend zu Hause auch mit dir mitarbeitet, mitdenkt, der auch manchmal erdet und Dinge manchmal ganz ehrlich einfach von einer anderen Perspektive anschaut. Und das ist bei mir der Fall und da bin ich sehr, sehr dankbar darum. Also das ist einmal so vielleicht das eine, dass man sagt, man kann das schaffen. Und das ist, wie gesagt, nicht etwas, wo ich sage, das schaffe ich, sondern wir schaffen das irgendwo in einem Team. So, und dieses Team ist natürlich zu Hause auch ein Team, aber wir haben das auch schaffen müssen, dass wir in einem Team führen, das Unternehmen führen. Weil mein Vater, der wirklich unglaublich großartig ist, alles weiß, alles kann, die Technik von A bis Z versteht, ein großer Visionär ist, also sozusagen die ideale Führungskraft schlechthin ist, den muss man ersetzen. Das sind Schuhe, die man sich fast gar nicht anziehen kann. Und da muss man, oder ich habe zumindest erst einen Weg finden müssen, was der eigene Weg ist und nicht, dass man Angst hat vor diesen riesengroßen Schuhen, die man, wie gesagt, die werden immer da sein, aber die eigenen Füße muss man halt auch zu Schuhgrößen halt ändern. Und den Weg, das ist ein Weg, und den kann man alleine gehen, manche schaffen das. Ich habe das nicht geschafft und wir haben aber grundsätzlich, ich habe mir Menschen gesucht, die zum Teil aus der Familie kommen, aber auch zu einem guten Teil außerhalb gesetzt sind, die diesen Weg mit uns gehen oder mit mir gehen. Und das ist wieder dieses etwas miteinander gestalten, miteinander erleben zu dürfen, miteinander zu entwickeln. Das ist so dieses Mindset, in dem wir arbeiten. Wir haben die ersten, ich glaube, 2-3 Jahre haben wir schon gebraucht, dass wir als Management, überhaupt als Management einmal funktionieren. Und eines der schwierigsten Punkte für uns war wirklich, dass wir uns in die Augen geschaut haben und gesagt haben, so jetzt pass auf, jetzt das ist überhaupt nicht gut gegangen und das hat super funktioniert. Dass man sich da auf der einen Seite nicht gegenseitig zerfleischt und dass das nicht irgendwie eine Schuldzuweisung ist, auf der anderen Seite, dass es konstruktiv ankommt. Ich kann mich erinnern, wir haben eine Sitzung gehabt bei uns mit dem Management, wir machen das immer mit der Supervision zum Beispiel. Wir haben eine Geschichte, die ich eingeführt habe, wo ich gesagt habe, jeder im Management muss mindestens 3-mal im Jahr zur Supervision gehen. So. Zwei Themen gebe ich vor, eins darf sich jeder wählen, sie können jeder unbegrenzt gehen, aber 3-mal müssen sie gehen. Und eine Sitzung haben wir gehabt am Anfang, ich kann mich gut erinnern, da waren die Herren, und das sind halt meistens nur Herren, wir sind ein Technologieunternehmen, gibt es wenig Damen, und die Herren waren da mit mir bei der Sitzung und ich habe gesagt, wisst ihr was, ich wünsche mir so sehr, dass wir ein bisschen liebevoller miteinander umgehen.
Mit der Frau als Führungskraft oder ein bisschen diese Energie. Ja. Ja.
Und dann sind sie da mal drinnen gesessen und einer hat dann gesagt, ganz ehrlich, das ist ein Wort, das kann meine Frau daheim vielleicht zu mir sagen, aber sicher nicht da drinnen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, du hast recht, vielleicht ist das Wort nicht das Richtige, aber es geht mir vielleicht viel mehr darum, wie wir miteinander tun. Dieses Wie ändert vielleicht nichts und trotzdem ändert es alles. So, und daran haben wir gearbeitet. Und das ist auch etwas, wie gesagt, da brauchst du die richtigen Menschen, die verstehen oder versuchen zu verstehen, was du meinst, das wieder ein bisschen übersetzen, wieder mit einer Idee kommen, sagen, du, pass auf, mach mal so oder ich hätte noch das. Und das ist eine extrem harte Arbeit miteinander, weil es um dich als Mensch geht, um dich als Mensch, wie du tust mit anderen und wie wir tun miteinander. Und wenn man sich dann nachher, da gibt es ganz viele Phasen, wo es nicht so super funktioniert, ja. Weil da man öffnet ja sozusagen sein Innerstes, man legt sein Innerstes offen. Ja. Wir sprechen ja darüber, was ich nicht gut kann, was jemand anderer übernehmen muss, weil es nicht meine Stärke ist. Und umgekehrt genauso. So. Und wenn man diese Phase aber überwunden hat, dann ist das harmonisch ist jetzt auch wieder ein falsches Wort, weil Harmonie bedeutet, dass es eigentlich nicht per se weitergeht, sondern es ist ein extrem produktives Arbeiten, wo du angstfrei arbeiten kannst. Und das haben wir zumindest im Management ganz gut geschafft und dann haben wir die Abteilungsleiter eben auch, das war die nächste Regel, die ist noch einmal größer bei uns, nicht? Also im Management sind wir nur zu viert. Abteilungsleiter haben wir an der Ebene gearbeitet. Die sind auch wirklich, also es ist ganz wunderbar, wie die sich entwickelt haben. Und jetzt sind wir gerade bei den Teamleiter und auch die machen ein Programm mit. Und das dauert alles. Das dauert, das braucht Zeit.
Jetzt habe ich die eingangs gefragt, was der Unterschied zwischen Frauen und Männern als Führungskräfte sind oder ob es die Besseren sind. Lassen wir halt das Wort besser weg, weil sie sind anders. Weil für mich ist das schon außergewöhnlich, weil du schon selbst gesagt hast, du bist in einem Technologieunternehmen, es sind sehr viele Männer. Dort überhaupt ein gefühlvolles Wort zu verwenden, ist ja schon einmal eine Schwierigkeit, oder? Und in Wahrheit sind wir alle Menschen und leben eigentlich von denen. Und du hast jetzt so viele Dinge gesagt wie angstfrei arbeiten und Vertrauen. Und es geht ja wirklich darum, und das gefällt mir extrem, weil das wir ja auch bei Anima Mundi machen, weil ja jetzt der Punkt ja der ist, es außen wird immer komplexer. Die Führungskräfte oder generell Arbeitskräfte, Mangel ist ja überall, der Wandel ist da, die Unsicherheit ist da, egal mit wem man spricht. Und du gehst jetzt trotzdem her in den Unternehmen und entwickelst das praktisch auf einer Basis weiter, wie man sagt, fast ähnlich wie im privaten Bereich, wo du sagst, man öffnet sich komplett, ja, man zeigt auch seine Schwächen oder sagt, das kann ein anderer besser, weil das muss man ja kennen, das ist ja eine Größe, dass man als Eigentümer, als Chef anerkennt, dass es jemanden gibt, der vielleicht das besser kann. Und wenn du es jetzt auch schilderst, dass dadurch auch viel mehr möglich wird. Und auch das Nächste, wenn du sagst, dreimal verpflichtend Supervision im Jahr und sie können aber mehr machen, da würde ich schon sagen, bist du wirklich ein Vorreiter mit dem Unternehmen, weil viele ja noch sagen, sowas brauche ich nicht, ich brauche kein Coaching, Supervision, wie auch immer man das nennt. Und jetzt darf ich dich nochmal fragen, merkst du da Entwicklungen durch diese Supervision, durch dieses Coaching? Fällt dir das auf?
Ja.
Ja?
Also, ich komme gerade aus dem Auto und habe so eine gute Stunde jetzt eine Autofahrt hinter mir und die nutze ich dann immer sehr gern für irgendwelche Telefonate. Und wir haben gerade ein Gespräch gehabt, wo ich gesagt habe, ich sehe Entwicklung bei Menschen in der Führung bei uns. Und das ist das, was mich so unglaublich stolz macht. Gell? Und ich sehe es bei fast jedem, eigentlich bei jedem, natürlich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber wenn du das begleiten kannst und wenn du weißt, hoppala, da habe ich einen Punkt gefunden, dass dem Menschen geholfen hat, dass der viel besser geworden ist als das, was er sich jemals hätte träumen lassen. Und nicht nur als Führungskraft, sondern als Mensch, der ist oder diejenigen welchen, sind als Mensch so viel besser. Weil es ist unmöglich, meiner Meinung nach, dass du eine Entwicklungsstufe machst, der nur für die Firma ist.
Das glaube ich auch nicht.
Also der verändert ja sein Familienleben zu Hause, sein Umfeld, bringt sich in Gemeinschaft anders ein. Der formt seine Gemeinschaft. Und das ist etwas, wo ich mir immer denke, da bin ich so stolz drauf. Mhm. Wenn mir Menschen bei uns einfach dann erzählen, dass sie, keine Ahnung, jetzt irgendeine Führungsrolle haben in irgendeinem Verein und dann gestalten sie dieses Leben noch mit dazu.
Ja.
Das ist doch etwas Wunderschönes.
Ja, das ist, da muss ich es ehrlich sagen, das ist eigentlich, was das Schöne daran ist, dass du damit ja zeigst, dass es nicht diese Hierarchie gibt, sondern dass man echt gemeinsam, wie du sagst, was entwickeln will. Und da darf ich da fragen, das ist ja genau der Punkt, dass du eigentlich, oder ich frage dich anders ganz konkret, was ist für dich Erfolg?
Das ist eine total schwierige Frage. Etwas, was ich ausschließen kann, was Erfolg ist, ist Geld. Mhm. Das ist es nicht. Es ist auch nicht Macht bei mir. Erfolg ist wirklich meiner Meinung nach so, wenn ich irgendwo durch, keine Ahnung, durch irgendein Dorf gehe, durch irgendeine Stadt gehe, zu mir jemand kommt und ein qualifiziertes Gespräch mit mir führen möchte. Weil er sagt, du pass auf, ich kenne dich, magst du nicht Zeit mit mir verbringen? Und das ist so irgendwas, etwas, wo ich sage, das ist einfach, das ist unglaublich wertvoll. Mhm. Weil was passiert denn in dieser Zeit, die man miteinander verbringt? In dieser Zeit entwickelt man sich ja selber weiter. Mhm.
Durch den Austausch,
durch
diese Resonanz.
Genau.
Und das ist, was ich da wirklich schön finde, weil ich meine, mit dem beschäftigen wir jetzt wirklich intensiv. Die Entwicklung ist ja grundsätzlich ganz eine andere. Also da gibt es ja jetzt Forschungen auch in Amerika, die sagen, 70% der Leute sind sowieso im Dauerstress. Das heißt, die nehmen auch sehr viel Amphetamine und Dinge, die sie aufputschen, auch Koks immer mehr. Ich meine, das ist echte Realität, sodass sie den Alltag schaffen, weil einfach diese Komplexität und oft auch im Unternehmen durch das ständige Reorganisieren eigentlich nie eine Stabilität zustande kommt und das dann auf dem Körper, Nervensystem, weil ich beschäftige mich da sehr viel mit Gesundheit, das wirkt, weil du sagst, du kannst nicht sagen, da ist privat und da ist Arbeit, du kannst auch nicht sagen, die Gesundheit betrifft das Unternehmen nicht. Mentale Gesundheit, Burnout, Depressionen, das, was du jetzt da hast, deinen Führungsansatz, scheint wirklich dann so zu sein, dass du das abfedern kannst, weil es geht ja darum, wie schaffe ich es, Menschen so zu führen, dass sie aus dieser Angst herauskommen. Wie du selber gesagt hast, du kannst angstfrei sein, einen anderen Mindset, sie können auch vertrauen, dass sie an irgendwas eine Schwäche zeigen dürfen. Und hast du so Themen, wo du sagst, einer ist jetzt total im Überlebensmodus, fällt dir das auf und eigentlich im Reagieren, nicht im Agieren, was ein paar Mal so gestalten, das ist eigentlich genau das positiv Gegenteilige.
Also ja, natürlich, also wir sind ja als Unternehmen per se in einem sehr, sehr kompetitiven Umfeld. Also das ist jetzt nicht, dass jeder glaubt, wir sind da in einer Kuschelgruppe zu Hause. Nein, das ist ein schwerer Maschinenbau, das ist schwerste Industrie. Also wir haben, also jetzt das dritte Jahr, oder wir gehen jetzt ins vierte Jahr in die Rezession. Das ist jetzt nicht etwas, wo wir einen totalen Kuschelkurs fahren können und wir einfach nicht schauen müssen, dass wir gut drüber kommen. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich glaube, dass das ehrlich gesagt einfach ein Stück weit normal ist. So, und die Welt war immer schon so, dass man sich entwickeln hat müssen, damit man halt ein Stück weit weiterkommen ist. Und die Frage ist immer, wie kann ich am Ende von diesem ganzen Thema, wie komme ich dorthin? Ein Grundsatz, den ich all meinen Führungsleuten wirklich, das ist ein Mantra, das ich denen immer einbläue, und ich sage, passt auf, jeder von uns steht einmal alleine vorm Spiegel. Da steht niemand mehr hinter dir. Und ich möchte haben, dass jede Führungskraft bei mir in den Spiegel reinschauen kann und sagen kann, ich habe mein Allerbestes getan und ich habe das gut gemacht. Mhm. Ich will nicht haben, dass wir sagen, wir haben Menschen vernichtet. Ich will nicht haben, dass wir sagen können, keine Ahnung, wir haben bewusst jemandem etwas Böses gemacht. Aber es bedingt auch, dass wir konsequent sind. Die Welt ist nicht immer schön. Wir müssen Wege finden. Und das bedeutet Führung. Führung bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die nicht immer für jeden gut sind.
Da sind mehrere Punkte, wo ich einhake, ich muss beim ersten Mal anfangen. Das heißt, wenn du sagst, die Welt, und das gehört, ich glaube auch, also das ist auch meine Meinung, dass oft jetzt ein bisschen so dieser Trugschluss ist zu glauben, es muss immer alles gut gehen. Das, wie du sagst, das war nie so, das ist nicht so. Es gibt Spannungen, so wie es Jahreszeiten gibt, gibt es auch unterschiedliche Zeiten im Unternehmen oder überall. Betrifft sogar die Kindererziehung und hin und her die Eltern, die den Kindern alles abnehmen wollen. Es gibt halt Herausforderungen und Probleme. Aber jetzt habe ich eine andere Frage. Wie wirkt sich euer intern, euer Führungsstil, dein Führungsstil, wo ich mal ein bisschen näher eingehen will, auf eure Partner aus, auf Lieferanten? Ist das, merkt ihr da auch einen Unterschied? Oder weil du sagst, wir wollen uns in den Spiegel schauen, jetzt frage ich ganz banal. Ich will mal in den Spiegel schauen, der andere sagt, mir ist alles wurscht, mir geht es nur ums Geld. Wie passt das dann zusammen?
Hast immer wieder, ja. Ganz normal. Also das ist immer wieder Thema. Und dann erkläre ich immer jedem, wo ich sage, schau, wir haben ein Grundprinzip, das heißt ehrbarer Kaufmann. Mhm. So, das ist ein uraltes Prinzip aus der Hansestadt. Ich finde das wunderbar, das schließt alles mit ein, was man eigentlich seit dem 16. Jahrhundert tun sollte. Mhm. Wir leben das und manchmal spielt jemand nicht mit, dann muss man auch sagen, na, pass auf, das passt jetzt nicht zu mir, heißt nicht, dass es nicht okay ist, aber für uns passt es nicht. Mhm. So, und für uns, wir sind ja ein kleines Unternehmen, wir finden den Weg und wir finden die Menschen, die gleich denken wie wir und dort passen wir hin und woanders passen wir halt nicht hin. Und manchmal muss man ein paar Dinge machen, die auch nicht so gut gefallen, aber das ist halt auch manchmal so.
Du hast früher gesagt, dein Papa ist die ideale Führungskraft. Mhm. Was ist für dich, wenn du vielleicht da kurz ein paar Eigenschaftswörter oder wie du es erklären willst, was bringt für dich eine ideale Führungskraft mit oder Unternehmerchef, egal, Führungskraft, was ist da wichtig, was sollte der an Stärken, Kompetenzen, Talenten haben?
Also ich würde ihn einmal so beschreiben, also nicht nur ihn, sondern jetzt muss ich es gleich mal korrigieren, das ist diese, mein Vater, meine Mutter, jeder von denen beiden hat sein Leben eigentlich, hat auch ihr Umfeld, das sie jetzt auch nach der Pension oder in diesem Unruhezustand, in dem sie halt einfach sind, weiterhin mitgestalten. So, mein Vater an sich ist eine Person, die der betritt einen Raum und du spürst, dass er präsent ist. Mhm. Und das ist Führung. Also das ist, das ist einfach jemand, der geht in den Raum und nimmt Raum ein. Mhm. So. Und damit führt er schon mal logischerweise. Und dann hat er eine zweite hervorragende Eigenschaft, nämlich er ist unglaublich bescheiden. Mhm. So. Also der ist jemand, der immer irgendwie etwas Gutes machen möchte. Und eine dritte Eigenschaft bei ihm, er kann unglaublich gut vergessen. Im positiven Sinn, er ist überhaupt nicht nachtragend. Und das ist auch etwas, was sozusagen in dieser Übergangsphase, wo sozusagen die nächste Generation mit der älteren Generation ein Stück weit sich abgleichen muss und man reibt sich. Mhm. Da ist es extrem wichtig, dass jemand nicht jedes Wort auf die Waagschale legt, weil ich kann es nur von meiner Seite sagen, bei mir sind viele Emotionen da gewesen. Du musst die beweisen, du musst einen Raum für dich schaffen. Und der andere, der will den Raum ja vielleicht noch gar nicht verlassen, auch wenn er weiß, dass es vielleicht gescheit wäre. Aber es geht halt nicht so leicht. Und da sind Dinge, die muss man vergessen können.
Total schön. Also das was halt, du beschreibst ja gerade das, was die meisten Familienbetriebe ja haben. Einerseits bist du Familie und dann bist du im Familienbetrieb. Dann hat die neue Generation neue Ideen, ist anders. Du hast schon gesagt, andere Schuhgröße, anderen Fußabdruck, was auch immer. Die Eltern können oft nicht loslassen. Da habe ich jetzt einen anderen gehabt im Podcast, der war so lieber gesagt, bei mir ist es dann so. Und du hast dann, der kann es gut, dann passt es mir auch nicht. Gell?
Das ist ja richtig, ja, ja. Weil vor was hat denn der Vorgänger Angst? Ja, dass der Nächste viel besser ist wie er, das ist logisch.
Besser ist oder vielleicht einen anderen Zugang hat und dann dadurch vielleicht noch weiterkommt als er selber. Und das ist aber, das habt ihr jetzt sozusagen, wenn ich das verstehe, gut gelöst. Also, wie habt ihr das gemeinsam in die Fragen darf gelöst? Weil wenn du sagst, oder habe ich die falsch, darf ich es interpretieren, er kann vergessen, für die war es ein bisschen schwieriger, die Reibung. Wie hast du das dann für die gelöst, dass du ja, wenn du in einem Wochenende zu Hause siehst oder bei Familienfeiern, dass man das wegblenden kann oder ausblenden kann?
Also Wir sind ja in einem, wir Kinder sind in einem super idealen Familienumfeld aufgewachsen. Dank natürlich der beiden Eltern und vorwiegend hier auch der Mutter, das muss man auch sagen. Die Mutter war immer im Betrieb, also ohne sie würde es diesen Betrieb nicht mehr geben, weil der Visionär halt einfach der Visionär ist und Geld nicht viel zu tun hat.
Verstehe, also auch ein unglaubliches Team sozusagen. Ja.
Also die zwei in Kombination, die haben sich gesucht und gefunden einfach. Und sie hat alles, was er gesagt hat, immer getragen und immer übernommen und wegorganisiert. So. Also dass das heute so ist, wie es ist, da ist ein ganz ein großer Part ihr Part dabei. Und wie gesagt, auf der anderen Seite halt einfach dieser große Visionär, der halt einfach super Zukunft sehen und denken kann auch. Gell? So, und in diesem Umfeld sind wir als Kinder einfach groß geworden, auch in einer Großfamilie, weil wir halt einfach, wir haben schon ein bisschen was. Mein Vater hat ja 16 Geschwister oder 15 Geschwister. Also wir leben ja Familie. Und da war es schon einmal für uns am Anfang, der Vater hat einen anderen Stellenwert. Also
als die Mutter oder als wer?
Nein, unsere Mutter hat uns immer sozusagen, wie soll ich sagen, unsere Mutter hat uns einfach immer dorthin gestellt, dass wir gesagt haben, naja, der Papa ist der Papa, der war immer auf einem Podium, aber positiv gemeint. Also wir haben ihn immer als erfolgreich, auch wenn es ein bisschen nicht so ganz super gegangen ist, wir haben ihn immer erlebt als besonders erfolgreich. Dadurch hat er natürlich auch für ihn selber ganz einen anderen Stellenwert. So, und jetzt kommst du dann als Tochter hin und du musst dich zuerst einmal emanzipieren. Das muss jedes Kind muss sich von seinen Eltern emanzipieren. Und da ist es im ersten Moment einmal ein Schock, wenn der Papa nicht alles immer richtig macht. So, und diese Phase...
Weil du ihn jetzt anders erlebst?
Ja, weil du auch Fehler siehst.
Ja, okay.
Weil du siehst, dass dein Vater nicht so perfekt ist, wie du immer denkst.
Ja.
Der macht Fehler und du beginnst, Dinge zu hinterfragen. Und dieses Hinterfragen ist extrem wichtig. Wenn das nicht passiert, dann glaube ich, kann auch keine neue Führung entstehen. So, und das ist eine Zeit lang ist es ein Unsicherheitsfaktor, wo man dann denkt, hoppala, habe ich den jetzt das komplett verkehrt eingeschätzt und dann fragst du alles so hinterfragen an, also dann bleibst du nicht bei dem einen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du trennen kannst und sagen kannst, das ist besonders hervorragend und da hat auch dieser Mensch einen riesengroßen Schatten. Weil wo viel Sonne ist, immer viel Schatten. So. Und dann, das ist die Phase, wo man, glaube ich, dann selber anfangen kann zu gestalten.
Schön, und darf ich dich da fragen, darf ich da ein bisschen tiefer gehen, hat sich das dann auch, dass du dann die Erkenntnis gehabt hast, dass er nicht so auf diesem Podest steht, sondern ein normaler Mensch, wenn ich sagen darf, so wie jeder andere ist, hat sich das irgendwie ausgewirkt auf euer Verhältnis, im positiven Sinn vielleicht sogar?
Nein, ich glaube, also wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. In der Firma natürlich, wie gesagt, wenn es halt darum geht, du musst deinen Platz schaffen, da wird es schon einmal ein bisschen ruckelig in der Zeit. Aber das ist auch wieder da, wie gesagt, eine ganz eine besondere Position dann auch meine Mutter, die immer die gewusst hat, in was für einer Phase wir sind und wo wir drüber müssen sozusagen, über welche Hürden beide kommen müssen. Und da hat sie in dieser Phase ganz eine super Rolle eingenommen, dass sie es nämlich ausgematcht hat. Sie hat nie Position bezogen, jetzt du hast recht oder du hast recht, sondern sie hat
Perspektivenwechsel vielleicht angeregt, oder mediatorisch tätig fast.
Genau, sie hat es einfach geschafft, dass wir es ausgehalten haben. Sagen wir es einmal so. So, und jetzt ist halt einfach eine neue Zeit.
Hast du zusätzlich für dich, für diese Phase auch Supervision in Anspruch genommen?
Ja.
Hat dir das auch viel geholfen?
Ja, extrem viel. Also ohne das, wir haben auch gemeinsam, also ich kann mich erinnern, irgendwann war so der Punkt, da bin ich auf einen Samstag oder Sonntag einmal hochgefahren zu den Eltern und habe gesagt, so, und jetzt ist aber wirklich Schluss, gell? Ganz ehrlich, so geht es jetzt nicht mehr. Entweder du gehst jetzt mit mir zur Supervision oder wir lassen das jetzt an. Gell? Und Auch das wieder, diese großartige Persönlichkeit, die nur mal anderes, andere Generation, die mit Supervision überhaupt nichts am Hut hat. Riesengroßer Visionär, große Unternehmerpersönlichkeit, sagt, pass auf, ich gehe mit dir zur Supervision. Mhm. Mhm. Und das war für uns beide einer sicherlich der Momente, er hat sicherlich mir zuliebe getan, gell? Aber es war zumindest extrem hilfreich, indem wir dann auch wieder eine Basis geschafft haben. Oder zumindest, es hat auch Fragestellungen gegeben, die halt sehr ausschlaggebend war, wo wir beide erkannt haben, wie der andere tickt. Und nochmal, ich bin ja genauso, ich sehe ja meine Sachen genauso, die ich von ihm übernommen habe. Also ich bin ja sein Kind, gell? Wir haben die gleichen Wertvorstellungen, alles. Und trotzdem sind die Ansätze manchmal so unterschiedlich und das ist eine ganz Kleinigkeit gewesen.
Das heißt, es ist im Coaching möglich gewesen, dann ein Aha-Erlebnis auf beiden Seiten zu bewirken, wo ihr dann sagt, aha, jetzt geht es so weiter, was ihr eigentlich so im normalen Gespräch vielleicht gar nicht so erkannt hättet. Sind das richtig?
Definitiv, ja.
Unglaublich.
Also ich glaube, an dem Punkt wären wir nie gekommen. Da hat es einfach einen Übersetzer gebraucht. Und der, in dem Fall hat es einfach ganz super funktioniert. Es war aber dann auch nicht gleich super leicht, sondern es ist sehr viel, was ihm nachschwingt, wo du dann irgendwann anfängst, mit diesem Gedanken gut zu arbeiten. Und du hast einfach ein besseres Verständnis für den anderen.
Jetzt hast du gesagt, Stefanie, der Papa ist der Visionär und der Unternehmergeist und hat nie so aufs Geld geschaut. Also, das ist natürlich nicht so. Aber, und der Mama hat das ausgeglichen. Das ist ganz spannend, weil beim letzten Mal war die Frau die Finanzamt. Das war eine gute Metapher. Der hat dann gesagt, er ist halt der Jäger, hat die Projekte praktisch heimgebracht und dann war er froh, dass die Frau dann die Finanzen macht. Wo ordnest du die da jetzt ein? Visionär? Geld hast du zwar gesagt, ist da nicht wichtig, aber natürlich muss man ja ökonomisch denken, ich weiß schon, wie du. Wie ordnest du die jetzt da ein?
Also meine Rolle in dem Ganzen, ich bin nicht der große Visionär, das bin ich gar nicht, aber ich bin zumindest so weit im Thema drinnen und ein Stück weit auch so mutig, dass ich manche Entscheidungen treffen kann, die aus dem Team kommen. Also die großen Visionen kommen tatsächlich bei uns aus dem Team. Und ich habe wiederum das Glück, dass natürlich auch mein Mann, der von der Technik kommt, der da schon technisch wirklich sehr weit denken kann.
Was dir dann schon die Entscheidung erleichtert, oder?
Ja.
Und wie triffst du Entscheidungen? Das ist nämlich jetzt wirklich der Punkt, weil das ist jetzt auch so, dass viele eben versuchen, eher abzuwarten und zu warten, was passiert eben in diesen komplexen Zeiten. Und du triffst trotzdem deine Entscheidungen. Wie machst du das, dass du dann sagst, ich mache das trotzdem und ich weiß nicht, schaust du dann nochmal zurück, hätte ich das oder jenes getan oder sagst du, ich habe mich entschieden und aus und committed und da geht es jetzt hin?
Also zurückschauen, das ist schon eine Schwäche bei mir, das mache ich schon sehr oft, wo ich mir denke, habe ich da jetzt die richtige Entscheidung getroffen, hin oder her, und dann hätte ich das getan und so. Ich wäre immer besser, aber ja, natürlich, das mache ich schon immer wieder. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass ein Unternehmen ist keine basisdemokratische Veranstaltung, wobei ich schon dafür plädiere, dass man Menschen mitnimmt. Also auch in unseren Strategiephasen haben wir das so gemacht, dass wir zum Beispiel ein Jahr lang mit den Abteilungsleitern einfach auch gearbeitet haben und die Strategie für bis 2035, also 10 Jahre bei uns damals halt, ausgearbeitet haben. Also wir haben 2024 einen großen Strategieprozess ein Jahr lang gemacht mit den Abteilungsleitern, wo die Abteilungsleiter grundsätzlich ihre eigenen Strategien eingebracht haben oder Vorschläge für die Strategien. Wir haben das nachher im Management nochmal verdichtet und dann sind halt alle möglichen Vorschläge gekommen. Manche Dinge waren sehr einfach, die sind eh sehr klar gewesen und manche Dinge waren zum Entscheiden. Und das ist dann unternehmerisches Risiko. Das ist zu entscheiden und diese Entscheidungen sind zu treffen. Punkt, dafür werden wir bezahlt.
Und das triffst du dann und trotzdem, das wäre mir trotzdem jetzt wichtig, das würde mich interessieren, das triffst du dann, bist du dann eher eine Grüblerin, die nachdenkt, wie fällt die Entscheidung?
Nein, wie die Entscheidung fällt, wie bei mir die Entscheidung fällt. Also ich habe gelernt, grundsätzlich triff ich gerne schnelle Entscheidungen, das ist eher so ein bisschen meins. In der Zwischenzeit habe ich schon manchmal auch so einen Pool an Entscheidungen, wo ich sage, so passt auf, ich würde jetzt im Moment, wenn du mich jetzt fragst, würde ich es jetzt so machen, aber pass auf, das ist eine Entscheidung, die hat so weitreichende Folgen, bitte gib mir jetzt gerade nochmal einen Tag, zwei Tage, eine Woche, wie auch immer, und ich komme zurück.
Und in der Woche tust du was? Gehst du dann Hobby nach? Gehst du, es ist nämlich total witzig. Was tust du da? Wie machst du das?
Ganz unterschiedlich. Meistens ist es, dass ich ein Blatt Papier nehme und dann irgendwas nochmal aufskizzieren muss, also wirklich handschriftlich irgendwas aufskizzieren muss. Und im Skizzieren dann kommen sehr viele Fragen. Mit diesen Fragen gehe ich dann wieder zurück in diesen Tag, zwei Tage, eine Woche, was auch immer, gehe ich an unterschiedliche Stellen, schaue, was ich da von den Antworten kriege und dann irgendwann bin ich dann auch bereit, dass ich die Entscheidung treffe. Dann kann ich sie auch begründen, kann ich sagen, du pass auf, ich mache das deshalb, weil genau das, ich jetzt, das ist meine Annahme und unter dieser Annahme habe ich jetzt entschieden, das schreibe ich dann meistens auch nieder. Und wenn sie dann nicht so kommt, dann kommt sie nicht so.
Was würdest du sagen, liebe Stefanie, was deine Stärken sind? Also ich höre ja sehr viel heraus, weil mich würde interessieren, was du selber dazu sagst, weil mit den eigenen Stärken beschäftigt man sich ja eher selten.
Naja, das ist nicht die Frage, ob man, also warum beschäftigt man sich selten mit den Stärken, weil man ja eine Grundbescheidenheit gewohnt ist. Und das ist halt in unserem Kulturkreis ist das halt so, in Amerika lebt man es ein bisschen anders. Aber wenn man ein Unternehmen geschenkt bekommt und Führung übernehmen möchte, muss, sollte, wie auch immer, dann ist das eine der zentralen Themen. Also man muss wissen, für was steht man, weil eine Stärke steht für etwas. Und was führt dann, also wie kommt dann ein System mit dieser Stärke, was bewegt man dann in dem System? Und deswegen, ich denke, eine meiner Stärken ist definitiv, dass ich sage, ich weiß, dass ich Menschen entwickeln kann.
Schön. Also das ist ermutigen kann, dass sie mehr zutrauen, als sie sich selber zutrauen. Oder
genau, so also ich habe so für mich wirklich selber diesen Anspruch, dass ich überall dort, wo ich tätig bin, Systeme so verändere und verbessere, dass sie nachhaltig auch besser sind. Also es hilft mir überhaupt nichts, auch wenn ich irgendwo ein anderes Projekt einmal mache, dass es mit Ende des Projektes, dass dann jeder sagt, jetzt ist ein guter Weg und dann jetzt funktioniert das nicht mehr, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Also wenn das der Fall ist, dann hätte ich ein für mich ein Problem. Mein Ziel ist es wirklich immer, Systeme so zu verbessern, dass sie nachhaltig überleben können und besser sind, dass sie sich wirklich entwickeln können auf Dauer.
Dass sie in die Selbstwirksamkeit kommen. Ich habe da, mir gefällt da die Metapher, die wir haben gelesen, dass man das praktisch nicht beim Schwimmen und am Bauch haltet, sondern ihm selber schwimmen lässt und daneben ist und nur wartet, falls er Hilfe braucht, dass man eingreift, oder? Ist das irgendwie
ja,
so?
Also am Bauch halten braucht er. Sehr oft. Und das ist so ein schönes Gefühl, gell? Weil am Bauch halten bedeutet Körperberührung. Mit der Körperberührung hast du halt einfach extrem viel Verbindung.
Ja, schön.
Also das ist halt so. Und dann nachher von dieser Körperverbindung rauszukommen in das, ich schaue dir nur mal zu und bin dann stolz auf dich.
Schön.
Das ist jedes Mal so ein kleiner Abschied. Das ist, wenn man Kinder hat, das ist die Pubertät dann irgendwo, wo man dann loslassen muss und eigentlich nicht loslassen will.
Die Franzosen nennen das den kleinen Tod.
Das ist wirklich so, wo du eigentlich
dann sagst, so, jetzt ist was anders. Gell?
Das,
was du immer gemacht hast, wo du sagst, entwickeln, begleiten, inspirieren, irgendwann musst du sagen, okay, jetzt trauen sie dich nicht mehr, gell? Das ist ja oft eine Herausforderung, aber da hätte ich gleich auch noch eine weitere Frage, die Zeit ist schon fortgeschritten, aber das wäre mir wichtig, was tut die Stefanie Ruth, damit sie sich erdet und bei dem Ganzen, was da alles an Verantwortung da ist, sich resettet, wieder runterkommt, damit sie einen klaren Kopf hat, was tust du da wirklich?
Also einer der Schlüsselsachen im Moment ist definitiv die Supervision. Also nicht nur im Moment, das hat mich jetzt die ganzen Jahre begleitet. Ja, ich gehe auch zur Supervision, wenn es gut geht. Das heißt nicht, dass ich jede Woche hingehe, auch nicht jedes Monat, aber in regelmäßigen Abständen, so dreimal im Jahr mindestens. Das einmal. Dann ist es extrem wichtig, dass man, für mich zumindest, dass man ein ausgewogenes Familienleben hat. Das braucht es. Also unsere Kinder oder unser Kind mit ihren Freunden und Cousins und Cousinen, die sind halt noch klein und die lassen dann nicht viel Möglichkeiten, dass man über irgendwas anderes nachdenkt. Das ist gut so. Das ist gut so. Und ansonsten, was derzeit einfach wirklich viel zu kurz kommt, wo ich aber weiß, dass es mir extrem gut tut, ist Bewegung. So, das sind so die Dinge. Also am besten die Familie mit Bewegung, dann ist alles
gut. Das heißt, du machst nebenbei, deine Tochter ist, hast du mir früher gesagt, jetzt 7, geht in die Schule, das machst du dann alles allein oder hast du da eine Stütze, die du ein bisschen unterstützt sozusagen?
Ja, also mein Mann ist da. Ich habe das ganz große Glück, wir haben ja ein Generationenhaus. Das heißt, ich habe natürlich auch die Schwiegermutter im Haus. Ja. Und die spielt mit. Und wie gesagt, auch meine Mutter, mein Vater, die spielen da in, also die unterstützen in alle Richtungen.
Also Helferlein sind wichtig. Gell? Also ich finde die Offenheit und Ehrlichkeit da extrem wichtig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, gerade oft so bei Frauenrunden, wenn sie dann so tun, es wäre alles so einfach und sie schaffen alles allein, sage ich, da tut die Frau der anderen Frau nichts Gutes, weil es ist nicht möglich, oder? Weil du brauchst ja deine Freiräume genauso. Ja? Und wenn du so Entscheidungen treffen musst, die du früher gesagt hast, du brauchst wahrscheinlich ein bisschen Klarheit und eine Ruhe für dich auch, um das wirklich zu machen. Oder vielleicht sogar im Spiel mit der Tochter, dass man auf Ideen kommt, oder?
Ja, mit 7, also im Playset hat kein Eskindlinger. Also da hat man jetzt wenig Zeit, dass man gut nachdenken kann, oder? Aber wie gesagt, wenn ich habe das große Glück, dass ich halt einen Familienverbund habe, der gut auffängt. Also da ist ja nicht nur, wie gesagt, die Großeltern da, da sind auch meine Geschwister da, die auch gut abfedern. Also du hast einfach mehrere Anker, wenn einmal einer loslässt, dann hast du noch einen und noch einen. Anders wäre das überhaupt nicht möglich. Das wäre nicht möglich.
Das glaube ich auch. Jetzt würde ich dich da auch noch gerne was fragen, wenn jetzt irgendeine Zuhörerin, Zuhörer auch ein Unternehmen geschenkt bekommt, sagen wir es einmal, oder wie auch immer übergeben bekommt, ist egal. Was, du kannst dir auf Erfahrung zurückblicken, was gibst du dir mit, was ratest ihr, was wäre dein Tipp, was wichtig ist, um das gut zu, gerade in einem Familienbetrieb, wie es bei euch war?
Also eine der wesentlichsten Entscheidungen für uns von der ersten in die zweite Generation war, dass wir einen Beirat gegründet haben, einen Familienbeirat. Das war ein Weg, also den haben wir ganz oft reflektiert und gesagt, okay, ist das der Weg oder doch nicht. Meine Eltern haben sich dem überhaupt nicht vorstellen können. Umgekehrt, ich habe mir nicht vorstellen können, dieses Unternehmen alleine zu leiten. Und dann den Weg hin zu einem funktionierenden Beiratswesen, wo du das Unternehmen vor der Familie schützt, nämlich nachhaltig schützt, das ist ja auch wichtig, weil wir wissen ja nicht, was die nächsten Generationen machen. Also das Unternehmen, auch wenn es jetzt nur 200 Mitarbeiter sind, muss es ja auch funktionieren, auch wenn irgendwas in der Familie ist. Also wenn mir was passiert, muss ich das Vertrauen haben, dass Entscheidungen getroffen werden. Ja, also entscheidungsfähig muss man sein. So. Und das war für uns einer der zentralen Schlüsselstellen. Eine zweite Schlüsselstelle war tatsächlich, wir haben den gegründet und dann waren alle, also das habe ich ein bisschen aufobstruiert, muss man jetzt auch dazu sagen, ich habe gesagt, so machen wir das jetzt und das probieren wir jetzt. Und da waren jetzt nicht alle so dafür in der Familie. Und dann haben wir die ersten Sitzungen gehabt und dann sind die grandios daneben gegangen, logischerweise, weil du halt, wenn du das nur in der Familie machst, du immer eine Tochter bist, du immer ein Sohn bist, du immer eine Schwester bist.
Die Dynamiken, die systemischen sind da, gell?
Also das kannst du nicht auflösen. Du sitzt immer am Frühstückstisch miteinander. So. Und damit man eine gewisse Disziplin reinbringt und das halt irgendwie geordnet hat, weil so kann man nicht arbeiten, haben wir dann, oder in dem Fall habe ich es tatsächlich dann ich wieder gesagt, habe ich dann gesagt, passt auf, wir nehmen einen externen Vorstand. Wir holen uns externe Persönlichkeiten rein. Und dann haben wir das eben so gemacht. Die haben mir dann gesagt, okay, pass, mach, wenn du meinst, wenn du es sein musst, dann machst du es halt. Und dann bin ich losgezogen und dann habe ich mal zwei Personen, oder ich habe mir mehrere angeschaut, habe mich dann auf zwei ein, also habe zwei halt zur Auswahl gehabt, habe dann gesagt, pass auf, meine Auswahl wären diese zwei. Diese beiden haben dann mit alle unsere Familienmitglieder gesprochen und die Familie hat sich für einen entschieden. So, und mit dem haben wir dann einmal angefangen zum Arbeiten und das tut gut. Weil was passiert, wenn man einen externen drinnen hat? Auf einmal ist die Familie viel disziplinierter. Ja, man, also es wird nicht mehr alles diskutiert, ja, sondern es wird wirklich das diskutiert, was zum Diskutieren ist für das Unternehmen. Und das sind so, also wie gesagt, Beirat, wir haben einen freiwilligen Beirat, also ohne dass jetzt jemand eine rechtliche Sorge haben müsste. Wir haben einen freiwilligen Beirat, es sind alle noch mit eingebunden. Jeder hat das Gefühl, okay, er kann noch einen Beitrag leisten, weil das war in unserer Familie extrem wichtig, weil jeder noch total fit ist und jeder noch dabei sein möchte. Das muss man ja vielleicht von der Seite verstehen, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, sind das extrem harte Zeiten und dann übergebe ich zu einer Zeit, wo es vielleicht schon ein bisschen leichter geht und dann kann ich die Früchte nicht mehr ernten. Und da geht es nicht ums Geld, da geht es nicht darum, ob jemand jetzt, ich weiß nicht, wie viele Millionen kriegt, um das geht es gar nicht, sondern ich möchte dabei sein, wenn auch schön, der Erfolg kommt.
Ja, das ist schön.
Und das war glaube ich, einer von diesen Schlüsselstellen auch, dass man halt einfach, wo ich mal gesagt habe, ich möchte gerne haben, wir zu Hause leben ein Generationenhaus mit allen Vor- und Nachteilen und ich bin überzeugt davon, dass das auch in einer Firma wichtig ist oder gehen kann.
Aber ich habe so den Eindruck oder das Gefühl, du bist du schon eine richtige Macherin. Du sagst zwar, du bist keine Visionärin, wahrscheinlich beziehst du das auf das Unternehmen von der Technologie her, aber was die Unternehmensführung anbelangt, bist du eine Riesenvisionärin. Eigentlich alles, was wir eben bei Anima Mundi auch weitergeben, was sagst du, was eben wichtig ist, wie du das Ganze machst, allein die Bereitschaft auch eben Supervision zu machen, Coaching zu machen, sich weiterzuentwickeln und auch die eigene Schwäche zu sehen, das ist wenig Ego da. Und ich glaube, das ist, oder was man so eine Erfahrung sagen kann, ist das bei vielen Männern natürlich schon ein bisschen anders, weil, wie du selber gesagt hast, der Papa, andere Generation und dann auch noch das Thema Supervision, die beschäftigen sich mit dem ja naturgemäß eher weniger, denke ich mal. Das sind doch eher die Frauen, die dann sagen, wie kann man was besser machen? Oder was ist da dein Eindruck? Weil in dem Fall sagst du auch, die Mama war eigentlich da immer die auch ohne dass sie eine Coaching-Ausbildung hat, da offensichtlich das sehr gut gemacht hat und ausgeglichen hat. Ich meine, es ist ja ein mega Wert, gell?
Naja, sie ist diejenige, die wirklich stark ist, gell?
Ja.
Die richtig viel aushaltet, weil die schützt natürlich auf der einen Seite ihr Kind und auf der anderen Seite dieses Leben mit ihrem Mann. Und das ist Wahnsinn, was man da aushalten muss. Aber sie hat immer gewusst, es geht gut aus.
Super. Also so, die Hoffnung hat sie immer gehabt,
ja,
gell?
Genau. Und das ist, glaube ich, schon einfach, das ist vielleicht ein bisschen Frauenthema, dass man systemisch das ganze Thema angeht. Hat aber ein bisschen was mit dieser Mutterrolle vielleicht auch zu tun. Wenn ich irgendwann einen Berater gehabt, der hat gesagt, du führst dein Unternehmen, es ist wie deine Familie. Dann sage ich, ja, ich weiß, aber einen anderen Führungsstil habe ich nicht.
Ja, aber es funktioniert ausgezeichnet, wie man merkt.
Ja. Wird schon aufgehen oder nicht. Und sonst da muss man auch sagen, wenn man es erkennen, wenn es nicht geht. Also es sind viele Menschen da, die gut mitdenken, die auch Gutes wollen für dieses Unternehmen. Und sie haben eine Stimme. Also das ist wichtig, das habe ich immer gesagt, ich möchte diese Stimmen hören. Und ich weiß, manche sind lauter, ist schon klar, aber wir versuchen auch die leisen Stimmen zu hören.
Vielen, vielen Dank, liebe Stefanie. Ein Blick auf die Uhr. Eine letzte Frage, leider, ich könnte da noch ewig mit dir reden, weil das so mega, mega inspirierend ist. Also ich glaube auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, da kann jeder was mitnehmen.
Eine letzte Frage, die stelle ich immer gern meinen Gästen. Wenn du ein Gesetz kreieren könntest, wo, an das sich alle halten müssten, welches wäre das?
Ich hätte mal deine Fragen durchlesen.
Nein, das ist eine Bestätigung. Das ist eine Überraschungsfrage.
Das ist eine Überraschungsfrage, ja, mit den Gesetzen. Warte mal, welches Gesetz würde ich denn? Also ich würde ein Gesetz erlassen, das verpflichtet, dass man ein Gespräch führt. Ganz ehrlich, in dieser Zeit, die sich so extrem ändert, wo wir gesellschaftlich vor wirklich großen Herausforderungen stehen, habe ich immer das Gefühl, dass wir die Zeit mehr mal nehmen für ein Gespräch. Und das wäre so eines der Gesetze, glaube ich, die einfach sagt, ihr müsst ein Gespräch führen. Ich will keine E-Mail mehr sehen, sondern ich will ein Gespräch.
Naja, da kriege ich ganz laut, das ist wirklich schön, weil es ja auch die, was du früher schon das Wort verwendet hast, die Verbundenheit ermöglicht. Und man weiß ja heute von der Hirnforschung und vom ganzen Körper, die Körperfunktionen her, dass das ein Gespräch, was du da sagst, Oxytocin, das Hormon ausschüttet, was die Bindung stärkt, was in einem Unternehmen ja total wertvoll ist. Und wie du sagst, eine E-Mail, da habe ich keine Bindung. Ja. Ja, ein Telefonat schon mehr, da höre ich zumindest die Stimme. Aber bei E-Mail fällt eigentlich alles weg, was Verbindung schaffen kann. Da gibt es ja einen, das ist ein Sozialforscher in Harvard, der eben auch sagt, die Resonanz, die sehr viel fehlt. Ich meine, die Resonanz kann man in der Natur haben und überall, aber wenn ich mit keiner Verbindung habe, kann ich nur im Du wachsen. Ja. Also insofern wunderschön, ein wunderschöner Abschluss, dem ist nichts hinzuzufügen. Noch einmal vielen herzlichen Dank, liebe Stefanie, für die Zeit. Das hat mich wirklich sehr inspiriert. Und danke und weiterhin viel Erfolg auf diesem Weg, weil es ist ein sehr schöner Weg. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für euch auch alles Gute und bleibt euch nah.
Alles Gute.